Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 248. Die beiden Boomer begrüßen euch zur Folge nach dem Deadline Day, Tag 0 der neuen Werder-Zeitrechnung, wenn man so will. Wir haben das Ganze genannt From Zero to Hero. Und warum wir das getan haben, das werden wir gleich ausufernd besprechen. Aber als allererstes möchte ich es nicht versäumen, meinem Lieblingskumpel und Fußball Bruder im Geiste Hallo zu sagen. Genau, Leidensgenossen, ja. Hallo zu sagen. Mein lieber Thomas, ich begrüße dich.
Hallo Jan, hallo alle. Ja, ey, ein Wochenende, an dem wir alle, ich sag mal hoffentlich, viel gelernt haben.
Ja.
Ich sag mal Demut vor allem und vielleicht auch ein bisschen Dankbarkeit vor dem, was uns dieser großartige Verein da an Weltklasse-Momenten beschert hat.
Ja, auf den unterschiedlichsten emotionalen Ebenen möchte ich hinzufügen.
Innerhalb von 2 Tagen die komplette Achterbahn gefahren. From Zero to Hero. Hallo Jan, hallo alle. Die Titelidee kommt von dir. Ich habe dich schon ausgiebig gefeiert und habe hier einen Zentner Zucker bereitgestellt, den ich dir genüsslich in den Arsch blasen werde. Ja. Was für ein guter Titelvorschlag ist das?
Ja, ja. Ich mach untenrum mal eben frei, warte so.
Ja, sehr gerne. Warte. Nein, wirklich. Ich habe fast schon verzweifelt gesucht nach einem Titel und es kamen Vorschläge dazu später mehr. Aber der so ein bisschen die Klammer bildet zwischen dem Deadline Day Comeback, Sportmanager Geschichte, das Größte, und diesem unfassbaren Spiel da am Samstag, weil irgendwie beides, dieses kleine Wochenende der Demut irgendwie umfasst und ja, muss ich sagen, tolle Momente, ey, vielen Dank dafür.
Und es passt zu so vielen Sachen, die jetzt in den letzten 72 Stunden auch passiert sind. Ne? Aber das können wir gleich alles nochmal genüsslich auseinanderklamüstern. Ja, was kann ich sagen? Auch ich habe meine hellen Momente und ich würde sagen, rein Titelfinding-technisch, besser wird's nicht. Ich kann jetzt irgendwie, die Tür kann ich abschließen, größer wird sie nicht mehr. Passt gut, finde ich auch. Also ich bin ja nun, weiß Gott, niemand, der sich laufend irgendwie selbst auf die Schulter klopft. Hier kann ich sagen, zumindest auf dieser Ebene, damit kann ich sehr gut leben und bin sogar fast ein bisschen stolz auf.
Okay, mein Freund, jetzt mach den Gürtel wieder zu. Ja. Der Sack Zucker ist halb leer.
Ja, gut. Habe ich selber gemacht, ne? Mir selber eine Ladung Zucker. Also, wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen mit dem Aktuellsten an. Kannst du mir mal ganz kurz sagen, jetzt auch, wo der Deadline Day ein paar Stunden vorbei ist, mal ganz grundsätzlich so, ja? Gefühlslage. Wie geht's dir?
Ja, durchgeschüttelt und irgendwie, ja, ich dachte so auf dem Weg hierher, es ist ja so ein bisschen, also Werder hat ja zweimal so ein mega Finish gezeigt, ja, muss man ja sagen. Also wir waren jetzt, wenn man das so als 10.000 Meter Lauf betrachtet, diese ganze Phase, ne, also rein sportlich, und die Theorie hast du ja schon in der letzten Folge Pokerfritz aufgestellt, auch ein Titel übrigens, wo wir gerade bei Zucker sind, den ich mir jetzt nochmal genüsslich selber der sich ja nun auch komplett bewahrheitet hat, wenn man auch die Pressekonferenz gestern gesehen hat. Diesen ganzen Verlauf dieses Deadline Days, wo ja auch schon mehrfach dann schon wieder die Mistgabeln vor die Tür gestellt wurden und die Fackeln angezündet wurden.
Schöne Grüße und dann, ans Worum und neuerdings auch an den Discord-Server vom Worum.
Ey, auch dazu noch viel mehr später. Ja. Aber was für zwei starke Finishes das waren. Ja, wobei es dann doch Unterschiede gab. Ich fand, also, du hattest ja in Pokerfritz aus heutiger Sicht nicht sehr steile These aufgestellt, dass es jetzt eigentlich nur noch darum geht, sich irgendwie in diese Länderspielpause zu retten. Ja. Also irgendwie sich da reintrudeln zu lassen. Und wenn man das auf der sportlichen Ebene sieht, dann dachte ich an so ein 10.000 Meter Lauf Olympische Spiele, ja, und während den ersten schon die Medaillen umgehängt werden, trudelt noch der letzte Läufer, weißt du, und stellt sich kurz vor der Ziellinie noch ein Bein und fällt rüber unter dem Jubel von 100.000 Zuschauern und bremst aber mit dem Gesicht, aber er hat's geschafft. Ja. So war das 3:3 gefühlt, ja. Der größte Held, also es fühlte sich an wie die Champions League gewonnen. Es war halt ein Punkt zu Hause gegen eine komplett neben sich stehende Leverkusener Mannschaft. Und trotzdem war es natürlich eine Weltklasse-Leistung. Ne?
Ja, so. Und ein Sieg für den Kopf halt vor allem auch, ne?
Aber, genau, ne? Aber ja. Trotzdem war es eher ein ins Ziel, über die Ziellinie taumeln. Sportlich.
Ja. Von anderen rübergetragen werden.
Ja, ist so wirklich. Und dann so, sich so 2 Meter vor der Linie noch schön mit dem rechten Fuß hinten selber in die linke Hacke treten. Ja. Und dann so rüberfallen. Wohingegen dann natürlich der Deadline Day ja nun schon eher Richtung Ballon d'Or Clemens Fritz gedreht wurde, ne? Der da auf einem weißen Elefanten von den Sportmedien für diesen Boniface-Deal,
ja,
ich sag mal, in den Abend gegangen ist, trotz einiger unklarer Fragen, Hashtag Puertas, sprechen wir auch gleich noch drüber. Ja. Aber sind beide irgendwie, kurz vor Ultimo drüber getaumelt. Sie sahen nur unterschiedlich aus, sag ich mal.
Ja, aber Clemens Fritz dann, also das werden wir wohl nie gänzlich erfahren, aber das sah zumindest alles schon nach offenem Visier und Rüstung abgelegt aus und jetzt riskieren wir alles, ne? Aber ey, wenn es so ausgeht, dann hast du jedes Recht, dir unter anderem von der versammelten deutschen Sportpresse die Medaille Transferüberraschung des Sommers umhängen zu lassen. Und nun auf der anderen Seite der Medaille das Konterfei von Victor Boniface prangert. Ja, meine Fresse. Alter Schwede, wer hätte das gedacht, ey? Ja. Also es fühlt sich so vom Wow-Faktor ist es fast ein Cater, finde ich.
Ja.
Also erinnere dich mal dran, wie wir am Deadline Day wir diese Cater-Geschichte verfolgt haben. Aber für mich hat es halt eben noch eine andere Dimension, weil das Drumherum-Paket jetzt einfach nochmal ein anderes ist, ne?
Und ja auch sozusagen das Setting noch ein anderes war. Ja. Wenn man bedenkt, dass es vor 2 Wochen noch Petitionen gab, da klage ich mich bis nach Kaiserslautern, bis zum Bundesverfassungsgericht nach Kaiserslautern.
Krefeld.
Da mache ich eine Petition, weil wir Gregoritsch nicht gekriegt haben. Ja. Wo wahrscheinlich dann auch irgendwann Clemens Fritz nur das Internet zumacht und sagt, Leute, wie oft soll ich noch sagen, solche Spieler helfen uns nicht. Ja. Da muss man ja doch sagen, und das hat man ja auch, hast du die Pressekonferenz gesehen noch
gestern? Nee, habe ich leider nicht mehr geschafft. Ich war zu sehr damit beschäftigt, Leute zu beruhigen. #Puertas.
Waren so 20 Minuten und ich sag mal, ein Fest für Küchenpsychologen. Auch dazu gleich später mehr noch. Aber man muss ja schon sagen, bei aller berechtigter Kritik und Angst und Nervosität und den berechtigten Ängsten und Sorgen besorgter Bürger, ja, wenn du verstehst, was ich meine, muss man jetzt ja nun auch einfach mal den Hut ziehen, ja, und sagen, was da jetzt am Deadline Day noch rausgezaubert wurde und auch die Verpflichtung von Schmidt und Sugawara und auch einen Herrn Bangula, der sofort Impact hatte auf unser Spiel, und uns mit der Aktion überhaupt erst drin hält, ja, alles das ist aufgegangen und egal wie man grundsätzlich dazu steht, sollte man jetzt vielleicht auch die Größe haben, das mal anzuerkennen.
Ja, das sehe ich genauso und dazu gehören ja nicht nur die Verpflichtungen, sondern auch die Tatsache, dass Schmied geblieben ist.
Ja, richtig.
Zumindest jetzt erstmal für die Hinserie, was uns sportlich einfach noch unberechenbarer macht.
Ja.
Ja, dann der jetzt ja schon mehrfach erwähnte Puertas-Deal, wo wir nach wie vor davon ausgehen, dass der noch verkündet wird in den kommenden Tagen. Auch ein Spieler, der mit einem Marktwert von 14 Millionen einfach normalerweise etwas ist, was sich komplett außerhalb unserer Range bewegt.
Ja.
Ja, da gibt's auch noch ein paar Details zu, die wirklich einen einfach die Hände vors Gesicht schlagen lassen. Muss Fritz so gekocht haben.
Ja, lass uns das doch jetzt mal eben abräumen, das Thema, weil das ist ja eigentlich das, wo noch die meisten Abers und die meisten Unsicherheiten bestehen. Also, ja. Puertas grundsätzlich, das ist ein gebürtiger Schweizer und auch wieder einer, wo es in deine These, was zu deiner These passt vor ein, zwei Wochen, dass die Zielgruppe sein könnte, durchaus ambitionierte Spieler, die sich noch Hoffnungen auf ein WM-Ticket machen. Ja. Und wie bei Sugawara war auch das offenbar ein Motiv, da aus der Wüste wieder zurückzukommen.
Genau, wie für Schmidt auch. Ne? Schmidt ist ja auch noch jemand, der in der Schweizer Nazio hofft, noch mitgenommen zu werden.
Exakt.
Ja.
So, und jetzt gibt es aber bei Puertas, der war dann angeblich schon am Sonntag da, hat einen Matchcheck gemacht, der ganze Papierkram, die Hashtag Nachfaxzeit, alles wurde eingehalten, aber trotzdem sagte Fritz gestern auf der PK, ja, ich habe auch von dem Gerücht gehört, dass der Name hier rumgeistert, Klammer auf, weil ich ihn euch indirekt schon lange bestätigt habe, Klammer zu. bitte nehmt Rücksicht und so weiter. Was sind die Hintergründe?
Ja, also ich kann dir nur, ich muss einmal einen Schritt zurück machen, ein bisschen weiter aus. Und ich habe das große Glück gehabt, mir seit ein paar Wochen sporadisch und gestern dann sehr intensiv sehr, sehr viel hinter den Kulissen mit D.B. Geschrieben zu haben. Das ist einer der User aus dem Forum und aus
den
sozialen Netzwerken, die einfach wirklich gut informiert sind. Und die in den letzten Wochen, also ich hatte die Vermutung ohnehin schon, aber in den letzten Wochen war es halt eben in der Tat auch so, dass der im Prinzip mehr oder weniger alles gecallt hat, was dann auch eingetroffen ist, sodass ich dann glücklicherweise gestern mich relativ früh schon angefangen habe, mir mit ihm immer mal wieder hin und her zu schreiben und so halt immer so vom Informationsfluss her immer so eine, weiß ich nicht, so eine halbe Stunde, Stunde vorweg war, bevor dann so Sachen kamen.
Und bei das hat mir Boniface einfach, jetzt vor allem.
Ja, bei Boniface, aber auch bei Puertas. Ne? Ja, und das hat mir einfach ein unheimlich ruhig bleiben lassen gestern durch den Tag. Deswegen auch von mir nochmal ganz liebe Grüße. You know who you are. Vielen lieben Dank dafür. Und der hatte unter anderem auch sehr, sehr früh schon die Puertas-Nummer gehört und der hat auch gestern den ganzen Tag über die ganzen Boniface, war auch der Erste, der Boniface irgendwie hatte. Also das ist...
Boniface zu Werder Bremen. Entschuldige, ich muss noch mal ganz kurz.
Ja, und ihm ging es übrigens genauso. Ne? Er war halt auch so, ey, ich glaub das alles nicht. Ey, wie krass ist das? Ja. Und der hat halt eben auch bei Puertas gesagt, Leute, ruhig bleiben. Ne? Der Deal ist auf jeden Fall durch. Das haben dann im Nachgange unabhängig von ihm auch im Forum und im Discord-Server von Forum haben das auch die anderen wirklich gut informierten Leute bestätigt und auch unabhängig voneinander hatten die Informationen, die sie einfach deckten mit dem, was wir gehört hatten.
Ja, und was ist denn das Ding?
Das Ding ist jetzt wohl, dass Puertas-Deal, der ist noch nicht verkündet worden, weil es angeblich oder offenbar so ist, dass der abgebende saudische Verein Werder darum gebeten hat, mit der Verkündung zu warten, bis sie quasi zur Gesichtswahrung in Anführungsstrichen jetzt noch einen weiteren Spieler an Land ziehen können, um dann so in dem Style zu verkünden, hier ist das alte, schon benutzte Spielzeug, das wollen wir jetzt nicht mehr, das verscherbeln wir jetzt und hier ist das neue, scheinende Spielzeug.
Ja,
also so ein,
ich verstehe.
So ein Gesichtswahrungsding.
Eberl zur Bild-Zeitung, Bayern bricht Verhandlungen mit Jackson ab.
Ja, ja, genau.
Ja.
Also gesichtswahrend. Und so. Ja, aber und nach wie vor, und das hast du ja gerade auch schon erwähnt, die Details stimmen halt auch angeblich alle. Ne? Also der war schon in Bremen, der hat den Medizincheck bestanden. Ja. Die Papiere sind auch schon, die mussten ja bei der DFL sein. Das ist alles schon geschehen. Und sie warten angeblich nur darauf, dass man halt sich darauf verständigt, wann können wir es verkünden.
Also jetzt. Das ist ein Goodwill nach Saudi-Arabien.
Ich weiß nicht, inwiefern man da auch vertraglich noch irgendwie gebunden ist mit sowas, ob das in dem Vertrag drin steht, keine Ahnung.
Okay. Aber, weil es gibt ja sogar schon einen Anschlussvertrag, habe ich gelesen, angeblich.
Ja, also angeblich gibt's also für einen Spieler mit Marktwert 14 Millionen, eine relativ niedrige Kaufoption von 6,5 Millionen, die Werder frei entscheiden nächsten Sommer ziehen kann. Und dann, falls sie ziehen sollten, ist wohl angeblich auch schon ein Anschlussvertrag mit Puertas bis zum Jahr 2029 ausgehandelt. Also... Cool. Das sollte dem so sein, zu schön um wahr zu sein. Und jetzt bringen wir die alte Union Saint-Gilloise Band wieder zusammen, ja. Hey, weil Boniface und Puertas halt eben zusammen mit Linen die Achse dieser unfassbaren Saint-Gilloise Saison gebildet haben, ne? Vor drei Jahren, glaube ich, ja.
Ja, aber auch das wäre wieder in a nutshell die Geschichte. Ja. Ne? Also erstens From Zero to Hero. Ja, mhm. Warum, was ist da los und so weiter. Und dann ist es halt wirklich eine Sache, die Fritz in dem Fall, wo, über die er öffentlich nicht sprechen kann, ja, wo alle so, warum dauert das so lange? Er kann nicht drüber sprechen, weil er bei den Saudis im Wort steht, weil er den Spieler sonst nicht bekommen hätte. Und wenn er nicht sagen würde, okay, ich beschütze eure Ehre, ich küsse eure Augen, ja, in, lieber Saudi-Verein, so, auch wenn ich hier im Internet von Hobbystrategen verprügelt werde, ja, aber ich weiß ganz genau, so spare ich, das sind vielleicht nochmal 2 Millionen gespart, ja, ja, weil das ist dem Saudi die Ehre wert. Ja, weißt, was ich meine?
Ja.
So, und das ist wieder so geil in der nutshell. Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, ja. So. Und, ja, das ist alles, ja, da sind so viele Geschichten passiert an diesem Deadline Day, die da wirklich, also wo ich wirklich sage, okay, jetzt ist vielleicht jetzt einfach mal eine Woche lang die Fresse halten. Für mich
aber was ich dazu halt auch noch sagen musste, das war sowieso, der Deadline Day war sowieso so komisch, weil es war ja auch bei Werder, war es ja letzten Endes eigentlich viel, so gefühlt war es vielmehr so, dass man gar nicht mehr irgendwie mit 20 Namen jongliert hat an dem Tag, sondern es war halt eben Puertas und dann hieß es eigentlich im Prinzip nur, wann wird der Deal mit Puertas wohl verkündet, denn Kicker und Deichstube und so, die haben das ja alle schon vorgestern berichtet.
Ja, und dass der zwar, kommt. Weil, wie ich ja eben schon angedeutet habe, mit Klammer auf, Klammer zu, ne, das hat Fritz ja auch schon indirekt bestätigt.
Ja.
Ne, oder unter der Hand bestätigt scheinbar. Weil wenn das alle wortgleich auch die seriösen Medien sagen, ne, dann machen die das nicht ohne das, ne, so. Und Fritz steckt denen das natürlich, weil er da noch kein Boniface hatte und der Druck noch riesig war. Ja. Ne? Und es ist halt ein Goodwill. Ich gebe euch die Info, macht das mit unbestätigt. Wir wissen Bescheid nach Deichstube Kicker-Informationen. Und Fritz hat Ruhe, weil er sagt, ne, in der Öffentlichkeit ist mal...
Ja, keine Ahnung, ne, aber Fakt ist ja, und also ich, nochmal, ich bin ein gebranntes Kind, ne, ich jubel dann wirklich erst, wenn sie es verkünden, aber nach allem, was wir, ich meine, selbst die Deichstube hat es gestern Abend ja auch nochmal geschrieben, Leute, locker bleiben, das bedeutet nicht, dass der Deal geplatzt ist, ja, sie gucken da jetzt bloß auch oder nehmen Rücksicht, so. Und deswegen, kein Grund, sondern ganz im Gegenteil, für mich ist es momentan auch nach Rücksprache nochmal mit D.B. Einfach ein Grund zur Freude, dass da jetzt dann mutmaßlich auch rechtzeitig noch zum Gladbach-Spiel ein weiterer wirklich guter Spieler für die Zentrale kommt. So.
Ja, und es ist halt ein Qualitätsspieler und auch das war für mich wirklich ein beruhigender Moment, ne, als ich gesehen habe, es wird auch das Versprechen, wir verpflichten hier kein Mittelmaß.
Ja.
Ja. Mittelmaß brauchen wir nicht, wir haben genügend Talente und Potenzialspieler, die sind jetzt mindestens schon so gut oder in einem Jahr besser. So, wir brauchen Spieler, die uns sofort stärker machen oder, ne, das ist wie, wenn wir bei den Bier brauen, mit Weltmeistern oder gar nicht.
Ja.
Ja, Grüße an Florian. So, und das, da war ich schon bei Sugawara, war ich schon wirklich, also...
Was hat der für ein Spiel gemacht gegen
Leverkusen? Tut mir leid, wie gut war der? Ja, und ich, ne, und auch da habe ich mich bestätigt gesehen in meiner These, wir brauchen so einen Funktionsjapaner, ja, so einen Honda-Motor, den du überall einbauen kannst. Alter, wie gut hat der denn funktioniert?
Ja. Ja.
So, aber gut, das können wir gleich nochmal, ich hole ich nochmal einen zweiten Sack Zucker rein hier. Aber so, das fand ich wirklich, das hat mich wirklich überzeugt, weil sowohl Puertas als auch, und dann natürlich Boniface, ey, das ist der Spieler mit dem höchsten Marktwert aller Zeiten von Werder Bremen.
Ja. Das ist echt krass. Wir haben damit auch in der Marktwerttabelle der Bundesliga, glaube ich, irgendwie einen Riesensatz gemacht.
Ja, okay, wir schmücken uns natürlich ein bisschen mit fremden Marktwerten.
Ja.
Ne? Mit
fremden. Ja gut, aber das haben wir in der letzten Folge bei Poker Fritz haben wir das auch schon gesagt. Ne? Das kann ein adäquates Mittel sein, wenn du das vernünftig machst. Und wir haben jetzt zwar viel geliehen, aber lass mich lügen, aber wir haben auf jeden Fall für den Großteil der geliehenen Spieler, jetzt ich glaube Herr Boniface nicht, aber sonst haben wir auch Kaufoptionen.
Ja, die, genau. Lass uns da gleich nochmal ein bisschen genauer drauf gucken. Ne? Ja. Und natürlich ist Boniface nicht der Spieler. Also da musst du gar keine Kaufoption reinverhandeln.
Nee.
Ja, also das ist
utopisch.
Der sollte im Winter für 70 Millionen nach Saudi-Arabien.
Ja,
ja, also für 70 Millionen. Ich glaube, Leverkusen hat vor 2 Jahren 22 für den bezahlt und da meinten schon alle, das ist aber ein Schnapper. Ja. Ne? So,
aber und, Thomas, mal ganz ehrlich, glaub, ne?
Stand jetzt Richtung Mailand mit dem Medizincheck, den er da nicht bestanden haben soll, stand er, glaube ich, für 24 oder so?
Genau, richtig. 5 Millionen Leihgebühr, 24 ja. Millionen Kaufoption.
Ja, war, also so ein 30 Mio Paket.
Genau.
Ne? Also so, dass wir den natürlich nicht, ne? Aber ja.
Gut.
Trotzdem, ne?
Als besser. Disclaimer müssen wir natürlich auch dazu schieben, und das haben die Journalisten gestern in der Runde ja dann auch mehrfach gefragt, wie sieht's denn mit der verletzten Akte aus?
Ja.
Das müssen wir einfach gucken.
Ja.
Ja. Fakt ist meines Wissens nach, ist er, glaube ich, fit?
Ja,
er hat viel verpasst letzte Saison, ne?
Ja, genau.
Ja.
Er war in der Rückrunde irgendwie zweimal verletzt und dann hatte er ja eben auch noch dieses Angebot, wo er schon in Saudi-Arabien war, wo sich dieser Wechsel dann zerschlagen hat und so. Und er hatte dann halt auch einfach kein Standing mehr.
Ja, ja,
da genau. Dann kam Schick wieder zurück aus seiner Verletzung und hat getroffen und so. Ja, dann hat er, glaube ich, nur noch ein paar Kurzeinsätze.
Aber ich habe mir heute nochmal YouTube Best of Video von Boniface angeguckt. Alter, das ist ja so eine Granate, der Typ
ist ein absoluter Cheatcode. Also den da vorne drin zu haben, der wirklich ja alles in sich vereint, was uns da vorne gefehlt hat.
Ja.
Körperliche Präsenz,
Kopfballstärke, Abschluss.
Ey, wirklich. Ja. Was für ein Ziel, was der für eine Wucht hat, dieser Spieler. Also wirklich, das ist, und dann in dieser Schublade, also wirklich, da ziehe ich wirklich meinen Hut. Muss ich wirklich sagen, das ist wirklich eine Verpflichtung.
Die Wahnsinn. Ist wirklich wow. Ich würde sogar mich zu der steilen These hinreißen lassen, zu sagen, wenn das Leverkusen-Spiel noch vor uns läge, ja, in 3 oder 4 Wochen, dann wäre dieser Deal vielleicht auch nicht zustande gekommen.
Das könnte sein. Ja, und man muss halt ja auch das sind ja wieder so ein paar Umstände, Eckdaten, die sich jetzt nur jetzt aus diesem Momentum ergeben. Ja, du kannst natürlich einen Boniface nicht Mitte Juli schon ausleihen.
Nee.
Es geht nicht. Es ist unmöglich. Ja. Es ist für jeden Verein unmöglich und für Werder Bremen noch unmöglicher. Ja. Das heißt, das sind Namen. Das ist wirklich, also, ne, lass die Mistgabel so lange stehen, bis der letzte Karton aus dem Laster gefallen ist.
Ja.
Ne? So. Und das passiert Montag um 18 Uhr. Und erst dann kannst du das bewerten. Und auch in dem letzten Teil, das vom Laster fällt, kann der Karton mit den Goldbarren sein.
Ja.
So, und wenn du den fängst, ist alles andere erstmal hinfällig. Aber das ist das Ding. Warum nicht früher? Weil es einfach nicht geht.
Ja.
Ne? Gestern bei der PK hörtest du raus, die Option mit Boniface gab es so seit 2, 2,5 Wochen.
Ach, ne? So lange dann doch schon?
Okay. Ja, aber dann wurde das so vorsichtig und kannst du dir vorstellen, so. Mhm. Und dann ist ja auch der Umstand, das heißt ja Boni, aber er ist ja nur noch Stürmer Nummer 3 in Leverkusen. Ja, bei Ten Hag war er nur Stürmer Nummer 3.
Ja,
also wenn da ein neuer Trainer kommt, also wenn ich neuer Trainer wäre und da hinkommen würde, würde ich doch sagen, ach, dem Boniface gebe ich nochmal eine Chance.
Ja, oder seid ihr verrückt, habt ihr Boniface verkauft?
Ja, aber wirklich. Ja. Ne? Also er ist da nur Stürmer, so. Und diese schwereren Verletzungen, auch das habe ich nochmal nachgeguckt, ne, mit dem Kniesachen. Alles andere waren ja jetzt, was jetzt in der Rückrunde war, das waren ja jetzt nichts, was jetzt... wo jetzt eine Sportinvalidität oder eine Dauerverletzung droht. Ich weiß, ich habe leider vergessen, was es war. Aber er hatte 2 Kniesachen, aber die erste war, da wechselte er irgendwie als 18-Jähriger aus Afrika nach Norwegen.
Mhm.
So, und da ist Kunstrasen, da sind, weiß ich nicht, gefühlte 70 Grad kälter.
Ja.
Dass du da dann irgendwas hast, schnell mal, als junger Spieler mit einer anderen Belastung und so. Also ich würde das alles nicht so überbewerten. Auch diesen Medizincheck, da erinnere ich an Herrn Königsdörfer, der bis heute nicht weiß, warum er in Lyon den Medizincheck vor 3 Wochen nicht bestanden hat und jetzt aber Bundesliga 70 bis 80 Minuten spielt jede Woche. Ja, und auch ein Herr Boniface hat ja die komplette Vorbereitung bei Leverkusen mitgemacht.
Ja.
Das ist ja ein täglicher Medizincheck, wenn du auf dem Level eine Vorbereitung mit Kondition, mit Belastung, ne, mit Aufbau absolvierst, verletzungsfrei.
Es hieß ja, er sei in Mailand durchgerasselt.
Ja, Ja, wer weiß
aber
warum.
Aber nochmal, das Durchrasseln bedeutet nicht, wir haben was gefunden und deswegen nehmen wir den nicht, sondern das bedeutet, der war uns in der Vergangenheit zu oft verletzt und deswegen ist uns das Risiko in dem Finanzpaket zu groß, deswegen machen wir das doch nicht.
Oder am selben Vormittag, in dem er im Flieger sitzt, ergibt sich bei Wunschstürmer Nummer 1 plötzlich ein Ja und die sagen, okay, komm, wir müssen da irgendwie rauskommen aus der Nummer. Ja. You never know. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt als jetzt alles zu schön färben und man da sagen muss, es wird alles scheiße und er verletzt sich wirklich am ersten Spieltag oder am dritten Spieltag. Natürlich kann das sein, aber das Risiko hast du überall. Aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass Werder da jetzt die Katze im Sack gekauft hat bei so einem, also bei so einem Büffel da vorne drin, der die komplette Vorbereitung gemacht hat. Also ich glaube, da das Risiko ist wirklich überschaubar. Wie sind eigentlich die finanziellen, ich konnte das gar nicht glauben. Der verdient 6 Millionen bei Leverkusen.
Hieß es.
Und Werder zahlt jetzt das eine Jahr 2 Millionen Gehalt.
Das weiß ich, ich habe schon gelesen Hälfte, ich habe auch gelesen 2 Millionen, ich habe auch schon gelesen keine Leihgebühr, ich habe aber auch schon gelesen, Millionen Leihgebühr, sie haben es nicht bekannt gegeben.
Auf jeden Fall kriegen wir den für, weiß ich nicht, 2 bis 3 Millionen, werfe ich jetzt mal in den Raum.
Und wenn er nur im Ansatz das erfüllt, was er schon gezeigt hat, dann werden das sehr interessante 10 Monate, die wir jetzt erleben werden.
Wie überschaubar ist das Risiko? Und was ist denn das bitte für ein Upgrade?
Ja, das ist wirklich unfassbar. Wenn du jetzt halt eben dann wirklich auch noch einen Spieler bekommst, der bekannt dafür ist, dass er halt eben vor allem diesen finalen Pass gut kann und so, ne? Ja. Alter, ey. Und wenn du dir dann noch überlegst, dass dann noch so Leute wie ein Bangula bislang praktisch ohne Anlaufzeit schon Impact auf unser Spiel hatten, ja, Weiser irgendwann wiederkommt und Jens Day jetzt wieder mit der Mannschaft anteilig trainiert, kurz vor den Länderspielen und damit möglicherweise zumindest eine 30-Minuten-Option dann für das Gladbach-Spiel ist, ey, Weltherrschaft. Entschuldigung, dass ich das so sage.
Europapokal.
Aber die, sagen wir es mal so, es ist halt einfach wieder ein ganz anderes Grundgefühl da.
Ja.
Ey, ja, Boniface postet nachdem der Deal bekannt geworden ist, postet Boniface bei Instagram eine Videobotschaft für die Werder-Fans aus seinem Auto raus.
Ja.
Wo er irgendwie sagt, ich freue mich auf euch und so. Und als nächstes postet er eine Insta-Story, auf die er draufschreibt, ich freue mich darauf, mit dir zu spielen und dann seine Linnen wieder da erwähnt, weißt du? Oder wieder mit dir zusammen zu sein oder irgendwie so formuliert er das. Also ich glaube, und möge Karma uns dann irgendwie in 3 Wochen wieder kräftig in den Arsch treten, weil irgendwas ist, aber das nichts schlägt dieses Hochgefühl nach diesem Deadline Day einfach in der Gesamtkonstellation noch mit dem Spiel gegen Leverkusen und dem Wissen, dass man mit Sugawara offenbar wirklich einen Top-Mann dazu geholt hat und dass jetzt dann Puertas, Boniface noch kommen.
In 3 Wochen wird dir niemand in den Arsch treten, alles voller Zucker.
Ich sage es hier auch nochmal ins Mikrofon, ich verspreche hier mit hoch und heilig, kein Boniface-Trikot für Siegert.
So, Gott sei Dank.
Das will ich uns allen nicht antun. Ja,
genau. Kannst jetzt nicht sehen, dass ich mich bekreuzige.
Ja. Haben wir in Social Media schon genügend Leute gemacht, als ich das gepostet habe. Danke ihr da draußen für gar nichts.
Ja. Ja, und der halt auch einfach wieder Bock hat, Fußball zu spielen. Und das meinte Fritz ja auch in der PK, und da, ich meine auch schon angedeutet in so ein paar Interviews vorher, dass er natürlich auch mit Boniface ein paar Mal gesprochen hat und meinte, Alter, Hand aufs Herz, hast du echt Bock für Werder Bremen zu spielen?
Ja.
Ist das, ne, träumst du nicht wirklich, ne, oder ist es nicht eigentlich dein Anspruch, ist dir das nicht irgendwie zu klein? Und er dann meinte, dass er komplett den Eindruck gehabt habe, dass Boniface da richtig Bock drauf hat. Dass er wieder Bock hat, Fußball zu spielen, dass ihm der Stil auch gefällt, ja, die Idee, die Horst hat, und dass ihm das natürlich wirklich entgegenkommt. Ja. Gerade das, und wir haben da jetzt in den letzten Wochen immer wieder drüber gesprochen, dass da der Scheuermann war, und da war er auch wieder in der im Spiel gegen Leverkusen in der ersten Halbzeit. Ne? Es sah alles gut aus und dann ins letzte Drittel, und da fehlte dir dann halt einfach dieser Mann, der da die Präsenz hat. Ja. Ey, und ich glaube, der hat sich da in der Rolle gesehen, und ey, Mann,
Ja. Ich wette mit dir, dieses Spiel am Samstag und diese unfassbare Stimmung im Stadion hat jetzt nicht dagegen gearbeitet, dass er sagt, ich habe Bock vor diesen Fans zu spielen.
Mit Sicherheit nicht. Auch ich glaube, also Isaac Schmidt und Sugawara, die Premier League ja eher häufig vor so Opernpublikum spielen. Ja. Ich glaube,
die haben auch gedacht,
für die war das komplett beeindruckend, ey.
Ja, und ich war da und ich kann dir sagen, selbst für mich als jemand, der irgendwie gefühlt seit 40 Jahren ins Stadion geht, war das beeindruckend. Also wir reden über zweiten Spieltag, ne? Wir reden über 3-1 hinten liegen gegen Leverkusen und wir reden darüber, dass irgendwie das Stadion die letzten 20 Minuten kollektiv und andauernd und durchgehend diese Bubi-Truppe noch zum Ausgleich brüllt, ne? Ja. Ich habe heute in der Statistik gehört, auch mega geil, wusste ich nicht, das erste Mal seit 2004, dass Werder in Unterzahl 2 Tore aufholt.
Ja.
Auch krass.
Ja, überrascht mich fast mehr, dass es das schon mal gegeben hat.
Ja, gut.
Das war ja auch wirklich episch. Aber lass uns doch mal kurz beim Deadline Day bleiben, ne? Ich wollte nämlich noch mal über zwei Sachen mit dir sprechen. Bei der Fritz PK gestern, ne? Es kam die erste Frage, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es war die, glaube ich, die Frage nach Boniface einfach. Und Fritz kommt in seiner Antwort von selbst, ja, zu dem Thema Druck und Stimmung und so. Und ja, Klammer auf, ich würde es fast Anfeindung teilweise nennen, und lässt schon irgendwie durchblicken, dass das schon auch bei denen angekommen ist und dass das auch schon ein bisschen was mit denen gemacht hat. Und ich hatte auch gehofft und damit gerechnet, dass er sich auf der PK dazu äußert, weil er dann irgendwann danach gefragt hat, sag mal Clemens, wie war denn das eigentlich persönlich? Aber ich fand, Hashtag Küchenpsychologie, dass schon irgendwie krass, dass er nach 15 Sekunden Antwort auf eine Frage zu Boniface selber auf dieses Thema kommt. Hast du eine Meinung dazu?
Ich habe es leider nicht gesehen. Das hätte ich nämlich gerne mal gesehen. Aber habe ich da eine Meinung zu. Ey, ganz ehrlich, ey, nenn mir einen Manager, einen Menschen, den das nicht anfasst.
Ja.
Wenn der sich irgendwie gefühlt, wenn der 8 Wochen wahrnimmt, dass öffentlich sich eine Meinung über ihn gebildet wird, basierend auf völlig und vollkommen Lücken, ja, auf Hörensagen, genau. Ja, auf Hörensagen.
So.
Und du kannst einfach nicht, du hast das Bedürfnis, dich zu rechtfertigen, weißt aber, dass es kontraproduktiv wäre und auch überhaupt keinen Sinn machen würde. Und dann musst du das einfach schlucken. So.
Ja.
Und das dann irgendwann an einem Punkt, wo du ja für dich selbst das auch als Redemption und als Wiederherstellung deiner Ehre, um es mal so pathetisch zu formulieren, empfindest, dass dann auf einmal ein Impuls kommt, der sagt so, ey und Leute, ganz ehrlich, ich hab's euch doch gesagt, jetzt lasst mich doch mal machen. So, ne? Das kann ich mir gut vorstellen, das kann ich total gut nachvollziehen. Und deswegen.
Wobei man es sich verkneifen sollte.
Ja, und ich hab ja das bei weitem nicht so laut wie viele andere gemacht, aber ich habe ja auch meine Zweifel dran geäußert. Und da muss ich mir selbst auch sagen, okay, er hat mir jetzt bewiesen, dass ich ihn einfach mal machen lassen sollte.
Ja.
Was eben nichts an der Tatsache ändert, dass ich es anders kommuniziert hätte, aber da hat der gewinnt, recht und Fritz hat hier ganz klar gewonnen. Punkt.
Ja, und trotzdem ist das ja kein Duell mit Gewinnern und Verlierern. Und trotzdem waren ja die Zweifel, die wir hier auch öffentlich geäußert haben, und mittlerweile hören uns ja auch ziemlich viele Menschen zu, überraschenderweise. Hallo alle. Ja, so, die sind ja auch nicht falsch gewesen und die waren ja jetzt auch nicht unberechtigt. Ja, die Frage ist halt nur, wie man.
Nachvollziehbar, sagen wir es mal so.
Ja, die Frage ist halt nur, aber, ne, und das ist vielleicht der Appell und das, was wir vielleicht aus diesem From Zero to Hero Tagen mitnehmen sollten, wie man das äußert, ja, so. Und ich fand's irgendwie schon krass. Du hast recht, nenn mir einen Manager, dem oder überhaupt jemandem, der irgendwo in der Öffentlichkeit steht, der angefeindet wird, kritisiert wird, berechtigt, unberechtigt. Es sind immer übertriebene Sachen dabei. Ja. Klar, kratzt das jeden oder fast jeden, aber auch nicht jeder sagt es. Ja, so, sondern andere tun so und lassen das an sich abperlen und so, und dann geht's, und auch, ne, ich, wie gesagt, ich sage immer wieder, Herr Eberl, das ist fachlich nicht viel, ja. Aber der Mann war auch schon draußen wegen Depressionen, weil er öffentlich und so weiter, ne? Ja. So, das will ich, das habe ich auf dem Schirm, auch bei meiner Kritik, ne? Ich will den Mann jetzt nicht fertig machen oder so. So, und ich fand es schon bemerkenswert. Auch wenn man bedenkt, dass es ja auch mega viele Stimmen in meiner Fan-Werder-Bubble zumindest gab und gibt, die ja auch gesagt haben, Leute, nun wartet doch mal ab, das ist doch ganz normal. Ja. Und die selber genervt waren von der teilweise, ja, sage ich, habe ich damals auch vor zwei Wochen schon unangebrachten Fundamentalkritik.
Ja.
So. Und mich hat das schon so. Und du merktest, Fritz, das halt an, es war ihm irgendwie wichtig, das unterzubringen.
Verstehe ich auch, ja.
Und es kam dann nach 20 Sekunden schon raus. Jetzt halt auch nicht in so einem triumphierenden Ton, gar nicht, ne? Mhm. Sondern er meinte schon, ne, die letzten Wochen waren wild und von außen war viel Skepsis und Angst und das verstehe ich auch. Und dann meinte er auch, und wir sind ehrlich gesagt auch echt ins Risiko gegangen.
Ja.
Jetzt, indem wir so lange gewartet haben, ne? Ja. Aber, ne? Wir haben gesagt, wir wollen nur Topspieler. Wir haben jetzt nur Topspieler. Klammer auf. Wir haben geliefert. Und jetzt bitte würde ich das auch mal. Und dem Appell würde ich mich auch wirklich.
Und hat er nicht sogar noch den versöhnlichen Satz gesagt, oder ich freue mich jetzt auf die nächsten Monate? Ich hab irgendwo dieses Fritz-Zitat in der Überschrift auf irgendeinem Internetartikel oder auf irgendeiner Vorschaukachel gelesen.
Ja,
das war. Wo er in dem Kontext auch gesagt hat, so, ey, wir haben abgeliefert, die Mannschaft ist jetzt gut aufgestellt, komm, ey, jetzt lass es uns genießen, hoffentlich klappt das alles so, wie wir uns das vorstellen. Ja. Aber die Chancen sind deutlich gestiegen, dass Werder jetzt sportlich auch wieder wirklich mitstinken kann. Das ist ja, mehr sagen wir ja gar nicht. Ja?
Nein,
aber du hast diesen Kader jetzt so aufgestellt, mit einem Ausrufezeichen hast du ihn jetzt so aufgestellt, dass die Leute, die noch vor einer Woche in ihren ganzen Influencer-Prognosen gesagt haben, wir sind ja wieder einer der Abstiegskandidaten, dass sie das jetzt so vielleicht nicht mehr sagen würden. So.
Ja. Ja, oder zumindest jetzt nicht mehr sagen sollten.
Ja. Ja, ganz kurz nochmal eben.
Es ist jetzt objektiv einfach so, dass da jetzt erstmal zwei Wochen Mic Drop sein darf. Und dasselbe gilt auch für das, was Horst Steffen mit dem Team vorhat.
Ja, ja, genau. Das warten wir jetzt mal ab. Aber nochmal, wir kommen jetzt von relativ weit unten, also auch mental von relativ weit unten. Und das Leverkusen-Spiel war, der Oberkörper richtet sich langsam auf, sagen wir es mal so.
Ja.
Und jetzt nochmal vielleicht auch abschließend zum D-Day, zum Deadline-Day. Wie hast denn du den Tag eigentlich verbracht? Also hast du Raum gehabt, um das zu verfolgen? Oder warst du irgendwie im Modus? Musstest du arbeiten oder wie war es bei dir?
Ich habe Raum gehabt. Ich hatte mir auch Raum genommen. Ich hatte Urlaub gestern und habe wirklich Deadline-Day. Urlaub.
Aber das ist gesagt, ey, Mann, ich bin immer so blöd, ich bin immer so dumm, ich schaff's immer nicht, mir das irgendwie hinzuorganisieren.
Ey, und hab irgendwann um 10 Uhr dann, habe ich mich gewundert, dass seit wann gibt's denn diese gelben Krawatten nicht mehr bei Sky? Wahrscheinlich auch schon 7 Jahre oder so.
Ja. Ja,
da habe ich das angemacht und angefangen, das zu verfolgen, einschlägige Internetforen, Second, Third Screen. Das erste, was man dann ausmacht relativ schnell, ist der Ton bei Sky.
Der Ton von Sky.
Alter.
Ich wollte genau das Gleiche erzählen.
Oh, Alter. Ja, dann so erzähl
nicht
du
zu
erst.
Ertrage. Ja, nee, das muss ich gar nicht mehr. Das war bei mir 1:1 genau dasselbe.
Alter, also, was für ein Gelaber das
ja,
ist.
Ja, wirklich.
Und was für eine Bayern-Blase das ist.
Ja. Und was sie sich dann aber auch für komische Wolten ausdenken, um irgendwie ihre Sendezeit zu füllen. Dann da irgendwie eine 10 Minuten Transferanalyse mit irgendeinem Dulli, der irgendwelche Schlagerlieder am Bierkönig auf Mallorca, wie heißt das, Schinkenstraße da singt, ja.
Ja.
Also ich glaube, ich spinne. Tut mir leid.
Ja. Icke Hüftgold, warum ist Ten Hag gescheitert in Leverkusen?
Ja. Jo, den weiß ich auch nicht.
Ja, ey, bitte. Also dann wirklich ganz, ganz unerträglich. Und ich habe immer wieder angemacht, zumindest so bis 12, 13, 14 Uhr, weil da stand noch der Kollege Markus Töllner, heißt der, glaube ich, stand noch vom Weserstadion.
Ja.
Und die Berichterstattung lief darauf hinaus, hier geht alles, die gleich wird das Stadion niedergebrannt. Hier geht alles unter. Die finden, es ist kein Name, keiner weiß es, ja. Total Dings. Als sich dann auf allen anderen Medien dieses Boniface-Gerücht abzeichnete, wurde der Reporter, glaube ich, abgezogen. Ja. Da war es dann plötzlich nicht mehr so interessant. Da wurde das dann noch ab und zu aus dem Studio dann. Obwohl die das auch gefeiert haben, die Schnösel in Unterföhring. Aber gut. Es war, ja, und trotzdem bin ich dran geblieben bis zuletzt. Und aber ich muss dann doch sagen, meine besten Informationsquellen waren dann irgendwann private.
Ja, war bei mir ja, wie beschrieben, auch so. Traditionell ist es im Forum ja immer so, dass am Deadline-Day bricht da der Server zusammen. Ja. Das heißt also, wenn man sich da irgendwie sekündlich auf dem Laufenden halten will, dann verzweifelt man irgendwann, weil halt einfach immer nur die Meldung kommt, 404-Error oder der Server ist ausgelastet und sie kommen nicht rein und so. Und dann hat das Forum dieses Mal, also den gibt's schon länger, aber sie haben das erste Mal aktiv im Forum im Vorfeld des Deadline Days ihren Discord-Server beworben. Ich kannte nur diesen Namen Discord. Ja. Das ist irgendwie so eine quasi ein riesengroßer Chat, wenn du so willst, den so Twitch-Streamer immer benutzen, um die quasi neben ihrem Stream laufen zu lassen, wo dann Leute halt eben sich in Echtzeit zur Sendung unterhalten können. Und sowas hat das Forum wohl auch. Und dann haben sie dieses Mal sozusagen gesagt, also wer wirklich Infos will, der kann dann da auf dem Forum Discord Server sich mal ein Bild machen. Da habe ich jetzt gestern den gesamten Tag verbracht. Das war auch echt witzig. Aber das ist halt wirklich, das ist wie Forum auf Speed. Ich bin einfach zu alt für den Scheiß.
Wie viele Leute waren da drin denn?
Teilweise, lass mich lügen, teilweise 1600 oder so. Ja, also okay. Komplett gaga, wenn nicht sogar noch mehr. Also und es war unheimlich informativ, weil es halt auch so Unterkanäle gab, wo dann nur so Informationen reingepostet wurden, die von den gut informierten Leuten kamen, und so hat man sich einen ganz guten Überblick verschaffen können. Aber ich war am Ende des Tages einfach komplett gerädert.
Ja, wie dieses Bild von Peter Altmaier in dem Talkshow-Sessel.
Ich erinnere mich.
Wie er völlig ausgepumpt, wie so ein Maikäfer.
Breitbeinig. Genau. Ja. Alles und vorne der eine Hemdknopf fliegt fast weg und so. Ja. Jedenfalls ein emotionaler Ritt mit einem geilen Happy End, aber das zweimal im Jahr reicht.
Ja, wobei das ja wirklich auch ein krasser Deadline Day war, ne? Also in den vergangenen Jahren, auch wenn man diesen Sky-Leuten einigermaßen glauben kann, waren die ja doch etwas ruhiger. Und es sind ja dann doch, es hat sich ja einiges noch getan, ey. Ja, also es haben
gestern
ja...
Gestern war gefühlt so gaga.
Bayern hat noch Spieler geholt. Stuttgart hat, glaube ich, 3 Spieler noch geholt.
Der HSV ja auch, diesen Vieira oder wie der heißt.
Ja, so ein Champions-League-Spieler für 20 Millionen. Ja, auch genau. Völlig absurd. Leipzig, Frankfurt, überall war halt noch Bewegung. Selbst Köln hat noch nachgelegt. Also auch da gilt, auch da war Werder jetzt nicht der einzige Club, der da noch viel Hoffnung auf diese was fällt noch vom Laster Momente gelegt hat. Das war jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt kein Managementversagen, sondern wenn man das wirklich glauben darf und wir haben immer gehofft, dass es nach einem Plan und dass da eine Strategie dahinter steckt und wir die vielleicht noch nicht komplett erkannt haben oder denen noch nicht so zugetraut haben.
Ja, und dann auch so geil, die Katastrophentouristen dann im Discord-Server, die dann zwischendurch irgendwann streute irgendjemand dann da und löste eine allgemeine Panik aus, weil irgendjemand reinschrieb, oh, Stuttgart hat Wind davon bekommen, dass Boniface verliehen wird. Ja, und alle, oh nein, die grätschen uns dazwischen. Oh Gott, Hilfe, macht schnell.
Ja, aber so entstehen Massenpaniken. Ja, also genau. So brechen Krieger aus, sag ich mal. Ja, das ist ja wirklich genau das. Und auch das ist vielleicht eine Lehre, ne, aus dieser Transferzeit. Es gibt einfach große Unterschiede zwischen, das schreibt jemand ins Internet und der Verein bestätigt ein Interesse. Ja, ja? Genau. Wenn der kleine Kevin im Kinderzimmer da irgendwo reinschreibt, Werder ist an Grandi Chaka möchte unbedingt zu Werder Bremen wechseln, offenbar gibt es Interesse und dann heißt das nicht, dass man eine Woche später schreiben, ey, jetzt hat Fritz nicht mal den Schacker bekommen.
Ja.
Ja. So, da ist halt einfach viel, viel Luft dazwischen. Und da muss man echt ein bisschen runterkühlen und da vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen schenken.
In denn wen auch immer, genau. Ja.
Ja, denn am Ende ist es wirklich so, ja, es ist ja wirklich so gekommen. Gott sei Dank. Ja, und das wollte ich, das war noch das Zweite, was ich noch vom Deadline Day, und das ist jetzt vielleicht noch mal eine steile These, die ich küchenpsychologisch da so ein bisschen rausgehört haben will gestern. Ob wir nicht vielleicht alle so ein bisschen unterschätzen, dass eigentlich der radikalste Strategiewechsel bei Werder, der ja überall stattfindet und Umbruch und so, das ist ja wirklich so, auch darin besteht, wie man ein Team aufbaut, also um was man ein Team baut, um wen. Traditionell und immer und bis jetzt und auch in unseren Köpfen ist es ja so, dass die Teamstruktur so ist, dass sie praktisch um die Säulen, um die besten, teuersten, erfahrensten, Platzhirsch gestandenen Spieler eine Mannschaft gebaut wird. Hallo?
Ja, ich höre dir zu. Warum soll ich dir ins Wort fallen?
Ja, ich will nur wissen, ob du mir, so war das immer, ja. Und da packt man dann irgendwie junge Potenzialspieler dazu, die sich entwickeln, die dann entweder den Durchbruch schaffen oder nicht. Aber der Kern des Teams ist immer der Mannschaftsrat sozusagen. Du weißt, was ich meine.
Ja.
Ja. So. Und gestern wurde Fritz mehrfach gefragt, warum denn nur Laie und das ist doch nicht nachhaltig und bla, was das Wort da zu suchen hat, ist mir auch wirklich ein Rätsel. Aber gut, so. Und Fritz sagte ja, aber man muss ja auch sehen, wenn wir Qualität verbessern wollen, ja, dann geht das nicht mit unseren finanziellen Mitteln, indem wir kaufen.
Mhm.
Wenn wir Qualität deutlich nach oben schrauben, geht das nur über Ausnahmespieler und die können wir halt nur leihen.
Ja.
So. Und dann sagte er, wir haben aber halt eine Basis an jungen Perspektivspielern, an Entwicklungs- und so, und die wollen wir weiter fördern und fordern, sagte er. Und den wollen wir dann praktisch gestandene Leuchttürme, ich vereinfache etwas jetzt, ja, an die Seite stellen und zur Not geliehen, aber die müssen wir halt leihen, weil wir sonst nicht so gute Spieler kriegen und sich dann die anderen nicht so an der Seite entwickeln können, ja, und so. Und ob das nicht ein radikaler Philosophiewechsel ist vielleicht auch, der auch zu Horst passt, dass man bei Werder Bremen jetzt sagt, der Kern, um den wir den Kader bauen, der Kern sind die Jungen. Die Potenzialspieler plus 3, 4 Säulen, die sich eindeutig zu diesem Weg bekannt haben und ihre Rolle kennen. Klammer auf, Marco Friedl, Leo Bittencourt, Niklas Stark.
Ich habe da eine nette Anekdote, die da direkt reinpasst in die Theorie.
Warte ganz kurz. Ist das nicht vielleicht ein ganz radikaler Strategiewechsel, den wir vielleicht noch nicht sehen? Und wo sich dann auch die Frage, warum denn nur Laien, die man vielleicht ganz neu denken muss, weil der Fokus jetzt darauf liegt, was haben wir da unten an im Welpennest?
Ja. Also erstmal dein Gedanke zur, dass möglicherweise da auch ein paar Führungsspieler dabei sind, die sich ganz bewusst zu diesem Weg bekennen. Romano Schmid hat genau das gesagt.
Der Gage aus meinem Kopf, genau das wäre mein nächster Punkt gewesen. Ob nicht die Aussage von Romano Schmid, bitte sag sie gleich, ob die nicht genau in dieses küchenpsychologische Bild, das ich gerade gemalt habe, reinpasst.
Romano Schmid ist gefragt worden, ob denn jetzt zwangsläufig der nächste Schritt folgen muss. Und er hat in diesem Zuge auch gesagt, das sei noch nicht entschieden, aber vielleicht sei es halt eben auch so, und darüber habe er erst vor kurzem nachgedacht, dass eben vielleicht auch jetzt seine Aufgabe nicht mehr ist, den nächsten Schritt und nur auf seine Karriere zu gucken, sondern möglicherweise sei er mittlerweile auch in einer Rolle angekommen und in einem Alter angekommen, wo er sich auch zur Aufgabe machen kann, eben genau das zu tun, junge Spieler zu begleiten, heranzuführen, Halteseil für solche jungen Spieler zu sein.
Ich küsse deine Augen. Genau das war nämlich dann auch mein nächster Gedanke.
Ja.
Ob das nicht genau da reinpasst. Romano Schmid wurde in den letzten Tagen, glaube ich, 300 Mal gefragt, multimedial, was ist denn jetzt? Wann wechselst du denn jetzt? Hast du Angebote? Bleibst du oder gehst du oder was? Und war das in der Deichstube, glaube ich, ne?
Ich weiß nicht genau wo, ja.
Ja, genau. Und zwar war das, fällt mir wieder ein, auf die Frage der Deichstube, warum er denn geweint hätte in Frankfurt.
Ja, stimmt, genau richtig. Ja, genau. Ne?
Und ob das, weil das sein letztes Spiel gewesen wäre. Ja. Und dann meinte er, nee, das weiß ich noch nicht und so, das ist alles noch unklar. Ich habe einfach geweint, weil die geilen Fans uns so supportet haben, obwohl ich noch nie in einem Spiel dabei war, wo ich so chancenlos war.
Ja, stimmt, genau. Jetzt, wo du sagst, das hat Björn Vogt gesagt im Nachspieldeich.
Was ja auch schon eine bemerkenswert tolle Aussage ist an sich. Und dann meinte er, und ich weiß gar nicht, ob das der nächste Schritt jetzt unbedingt sein muss, jetzt bei einem höheren Verein mehr zu verdienen und so. Oder ob nicht meine Mission, ich vereinfache wieder, nicht meine Mission und es jetzt nicht meine Aufgabe ist, Teil von etwas anderem zu sein, wo ich anderen helfe und nicht auf mich selber gucke, sondern, Klammer auf, Marco Friedl sagte das auch mal im Sommer. Ich könnte mir vorstellen, dass nächste Saison Romano mehr Verantwortung übernimmt. Du erinnerst dich. Ne? Ob er nicht auch plötzlich gesehen hat, vielleicht bin ich glücklicher, wenn ich es mache wie Marco.
Du, und ich glaube, was da halt eben auch reinspielt.
Entschuldige.
Ja, was?
Ich wollte nur fragen, das meintest du auch, ne?
Ja, das meinte ich auch.
Aber das spricht doch für meine.
Ja, ich widerspreche Theorie. Dem doch auch gar nicht.
Ja, ich will mich ja nur selber, ich bin ja selber nicht sicher. Ich hau das jetzt einfach mal raus.
Und ja, da steht ein Sack Zucker, nimm dir gerne und leg los. Kannst du bei dir gerne auch, genau. Was ich aber sagen wollte, ist, ich glaube, in genau diesen Gedanken und in genau diese Idee, das ist ja eher dann auch noch eine Bestätigung von dessen, was wir gemutmaßt hatten, dass dazu halt zu dieser konsequenteren Umsetzung einer Idee halt eben unter anderem auch das Engagement von Steffen gehört.
Richtig.
Ja? Exakt. Und dass dann Trainer da jetzt dabei ist, das wird, weißt du, auch diese ganze Verwunderung über, warum kriegen die Jungen unter Ole Werner keine Chance und so, ja, das bedeutet ja im Umkehrschluss nicht, dass du jetzt einen Trainer holen musst, der nur noch die Jungen spielen lässt, sondern es geht ja vielmehr darum, etwas dynamischer auf Leistungslöcher von Leistungsträgern zum Beispiel zu reagieren. Also gib den Jungen einfach häufiger eine Chance. Ja, bring sie häufiger, zeig ihnen auf, dass wenn sie im Training besser sind als die etablierten Kräfte, dass sie dann auch mal von Anfang an spielen. Ja, dafür braucht es einen Trainer wie Horst Steffen, dafür braucht es auch Mut von einem Trainer wie Horst Steffen und den hat er schon häufig gezeigt und das kann durchaus zu einer Gesamtkonstellation führen, die eben nicht zwangsläufig nach sich trägt, dass jetzt die Verpflichtung von Boniface dafür sorgt, dass Keke Toppen noch weinend in der Kabine sitzt. Ja, sondern ganz andersrum, wenn Horst Steffen es schafft, trotz dieser Verpflichtung Keke Topp aufzuzeigen, dass er sukzessive trotzdem mehr Einsatzminuten als unter Ole Werner bekommt, dann kann das auch was sein, wovon beide profitieren.
Denk es anders, ja. Es wäre ein Schlag gegen Keke Topp, wenn du einen Stürmer verpflichtet hättest und zwar über 3 Jahre gekauft, der aus der Bundesliga kommt und der nur einen Ticken besser ist als Keke Topp.
Ja.
Der würde ihn aufhalten. Ja. Es ist ein Akt der Förderung von Keke Topp, einen Weltklasse-Mann zu holen, der aber definitiv nur 1 Jahr da ist.
Ja.
Und der aber auch nicht nur ein bisschen
anfällig ist.
Ja, und nee, aber der auch nicht nur ein bisschen besser ist, sondern der halt einfach die klare Nummer, also die 120-prozentige Nummer 1 als Mittelstürmer ist, ja, von dem Keke Topp nur lernen kann. So, das ist doch für Keke Topps Entwicklung viel besser, als wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, auch wenn ich den Spieler grundsätzlich eigentlich mochte, als wenn da jetzt ein Jonas Wind kommt, der ihm jetzt erstmal für 1,5 Jahre lang Spielzeit wegnimmt. Ne? Und so.
Ja, bin ich dabei.
Lange Rede, kurzer Sinn. Das war auf jeden Fall bilde ich mir ein, dass das ja vielleicht diese, ja, neuer, also ein Strategiewechsel sein könnte, den, zu dem halt, wie gesagt, das Romano Schmidt Zitat passt, zu dem, wie du eben sagtest, der frühzeitige Wechsel auf Horst Steffen passt, die Vertragsverlängerung der ganzen Jugendspieler, die jetzt einfach auch konsequent reingeworfen werden, den Verkauf von Setti und Backhaus zur Nummer 1 zu machen und so weiter und so weiter. Genau. Ja, und diese jungen, entwicklungsfähigen Spieler ins Zentrum, die zum Kern der Mannschaft zu erklären, ja, und dann Leuchttürme da reinzustellen, die dann aber auch nur Leuchttürme auf Zeit sind.
Ja. Das ist ey, und jetzt für diese laufende Saison, ne? Ey, wenn alle fit sind, was ist denn das bitte für ein Kader?
Ja.
Das ist doch wirklich, das ist doch unglaublich.
Ja, da wird das zum Luxusproblem. Plötzlich haben wir zu viele gute Spieler dann.
Jetzt kriegst du Härtefälle alleine mit so Namen wie ein Jinma und Gröll. Ja, oder selbst wenn Weiser wieder fit ist, ey, da bin ich mal gespannt, wie das Mittelfeld aussieht. Ha.
Ja. Ja, krass. Lass uns doch den Deadline Day nochmal abschließen. Hatten wir Puertas aufgeklärt, woran das hängt, an der Ehre? Ja, okay, das ist nur Ehre.
Und eine Frage der Ehre.
So, und dann letzter Moment, zu dem ich noch was sagen will, aus der Fritz-PK, gab es Abgänge?
Nö. Nein.
Nee, so. Nicht nein, sondern nö. Hörst du einen kleinen Tonfall? Ne, das ist so, warst du an der Keksdose? Nö.
Ja, genau. Ja.
Wenn man wirklich nicht dran war. Ja. Ja. Ey, und das muss man ja auch mal sagen, wie gesagt, das wird dann zum Luxusproblem, weil zu viele Spieler da sind. Es ist kein, also Jens Day, Agu, Romano Schmid, ja, alle noch da.
Ja, also es können ja noch welche gehen in Länder, wo die Fenster noch offen sind, aber da wird ehrlicherweise momentan am ehesten spekuliert über so Leute wie Salifu und Alvero. Und
ja, klar. So, ja, das kann Werder ja jetzt alleine entscheiden,
genau,
sozusagen.
Genau.
Ja? Aber halt diese, ne, und auch da wurde Fritz nachgefragt, ne, wie kann denn das sein? Sind ihre Spieler denn nicht interessant genug? Hm. Und er meinte, ja, man kann es ja auch anders sehen, vielleicht wollte auch einfach keiner weg, so richtig.
Ja.
Ne, ja. So. Und klar, ist natürlich beides Begründung, warum man jetzt dem Management vorwerfen soll, dass es keine Angebote für bestimmte Spieler gibt, das ist ja nun auch irgendwie, kann er sich wahrscheinlich auch schwer erklären. Er hatte, glaube ich, auch damit gerechnet, dann hätten wir vielleicht eine etwas entspanntere Transferphase gehabt.
Das sagt er doch nicht, wenn das nicht irgendwie in Gesprächen mit anderen Spielern nicht auch irgendwie durchgekommen wäre oder
ja. Also. Trotzdem ist natürlich die Frage nicht ganz unberechtigt, weil wenn man im Juli, ne, 20 Millionen Angebot für Romano Schmid bekommen hätte, wäre die Transferphase anders gelaufen und vielleicht auch ein bisschen entspannter, ne?
So. Aber Schmid hat natürlich auch vom Juli an öffentlich schon immer gesagt, ich muss hier nicht zwingend weg.
Ja. Ja, und das ist ja aber trotzdem, also das muss man ja auch mal anerkennen, dass alle Leistungsträger gehalten werden.
Ja.
Konnten und dass du wirklich, und das hatte ich glaube ich mal im Frühjahr oder im Richtung Sommer als feuchten Traum formuliert, wenn du es wirklich schaffst, da ging es um diese 7,5 Mio, die sie Transferüberschuss machen wollten, wenn du es wirklich schaffst mit dem Verkauf von Zetti, Ole Werner und Duxch, das zu erreichen und Romano, Stay, selbst Agu war ja damals noch ein Thema. Kauft den noch jemand.
Ja.
Ne? Wenn du das wirklich schaffst und dann noch Verstärkungen holst, dann aber Hut ab, ja, wenn du mit Backhaus dahinter und Horst Steffen schon verpflichtet aufgestellt bist und du generierst da genug Geld, dann ist das schon nicht schlecht.
Das ist eigentlich die perfekte Überleitung in meine Frage an dich. Simplifizieren wir doch mal und sagen, welche Note gibst du Fritz denn für die Transferphase?
Oh.
Hast du mal drüber nachgedacht?
Ja, schwer zu sagen. Ja, also Schulnote 1 bis 6.
Ja.
Mit dem, was die Worte bedeuten. Also sehr gut, befriedigend, ausreichend. Ich würde 2+.
2+?
Ja.
Ja, ist interessant. Ich käme bei 2- raus, aber nur, weil ich als gewissenhafter Lehrer mir auch den Lösungsweg angeguckt habe und nicht nur das Ergebnis.
Ja, gut. Aber okay, lass uns doch mal aufdröseln. Also wir sind beide bei einer 2, weil wir beide, glaube ich, sagen und weil man halt auch einfach objektiv sagen muss, wenn du am Ende Puertas, Sugawara und Boniface aus dem Hut zauberst, dazu Schmidt und Bangula und vorher den Wöber schon für wenig Geld eintütest und keinen Leistungsträger verlierst, außer der künftigen Nummer 2 im Tor, weil du eine neue Nummer 1 hast und deinen Trainer. Ey, das ist auf jeden Fall eine gute
Transfer. Und deinen besten Scorer.
Ja, gut, okay, aber ne, so, aber wenn du dann den Boniface rausholst, dann ist das auf jeden Fall gut. Also das ist unbestritten, finde ich.
Deswegen so. bin ich unterm Strich auch bei gut, aber also trotzdem.
Und eigentlich, wäre ich sogar bei sehr gut, weil da ist ein Boniface dann ab. Ey, ein Boniface. Kein Gregoritsch. Ja. So. Und halbe Note Abzug. Deswegen nur 2+ und kein sehr gut, weil, ja, vielleicht ähnliche Argumente wie bei dir, der Weg dahin, dein Lieblingswort, Außendarstellung und, Holperstart, das nicht so, aber wenn man unterm Strich sieht, was dabei rausgekommen ist, ey, am Ende scheißt die Ente und da steht halt Herr Boniface und Herr Puertas.
Bei mir ist die 2- ich bin bei der 2+ bin ich bei dir mit der Außendarstellung. Für mich ist dann halt eben wirklich auch noch diesen bewussten Fehlstart unter diesem Aspekt in Kauf zu nehmen.
Ja, fair.
Das ist auf die Long Distance gedacht, wahrscheinlich dann wirklich am Ende der Saison, ich sag jetzt mal toi toi toi, hoffentlich in Anführungsstrichen egal. Aber du riskierst natürlich zusätzlich etwas, wenn du nicht nur die Mannschaft verunsicherst, sondern auch das Umfeld. Das kann man vielleicht in einem Umfeld wie in Bremen machen und dann ist es Kalkül und dann ist es Hut ab vor.
Ist halt auch die Frage, wie schnell man sich verunsichern lässt, ne? Also,
das wollte ich gerade sagen.
Keine bewusste Teile der würden die Öffentlichkeit verunsichern, ne, das ist ja keine bewusste, gestreute, ne, sondern da ist ja, haben wir ja auch festgestellt, auch eine Menge, ja, selbstentzündete Panik
gewesen. Ja, da brauche ich ja meine Argumentation nicht mehr zu Ende führen, ne?
Doch, mach das bitte.
Nee, hast du doch gerade für mich gemacht.
Ach so.
ich wollte nur sagen, das ist dann eventuell auch ein Zeichen dafür, dass Herr Fritz dann eben auch Eiswürfel pinkelt, weil er sagt, okay, das Risiko gehe ich jetzt aber und das gehen wir jetzt aber, weil wir dann am Ende wirklich mit dem Ergebnis rauskommen, wie wir jetzt rausgekommen sind und das wird uns dann auf die lange Distanz deutlich mehr bringen, als auf Nummer sicher gegangen zu sein und halt eben dann schon 4 Wochen vor Transferschluss den Kader beieinander zu haben, aber dann halt eben mit durchschnittlichen Spielern, wo du dann im Umkehrschluss darauf hoffen musst, dass die irgendwann in den Zaubertrank fallen. So.
Ja, richtig. Ja, ja, ey, deswegen, viel riskiert, was er halt auch selber gesagt hat, aber halt auch wirklich viel richtig gemacht und viel gewonnen am Ende. Übrigens, wenn das nicht mehr geklappt hätte und er sich verpokert hätte, hatte Bia einen schönen Vorschlag für einen Titel. Boniface.
Das hätten wir sicherlich in die engere Auswahl genommen.
Sehr hübsch und wo wir gerade beim Schalke streicheln sind, Gruß geht noch raus an Max Beckmann. Sag niemals Knie.
Ist auch gut.
Ganz hübsch, war mir dann ein bisschen zu sehr ins Boniface. Gerichtet. Der Titel habe ich aber auch schon gesagt. Liebe Grüße an die beste Bubble der Welt aller Zeiten.
So, und jetzt dann noch die finale Frage, einfach um der ganzen Euphorie nochmal das Sahnehäubchen aufzusetzen. Leverkusen hast du hoffentlich nicht alleine geguckt.
Leverkusen habe ich nicht alleine geguckt und das war, ich glaube, ich saß auf demselben Platz wie damals bei der Büffelrakete in Dortmund. Ja. Ach so, echt? Ich habe draußen vom Froggies, großer Fernseher, relativ dicht dran und waren so 10, 15 vom Fanclub da. Viele haben sich abgemeldet, weil sie vorher das Stadtderby, was dann ja ausgeartet ist im Froggies, die Polizei kam, musste die Straße dahinter absperren, weil so viele Leute da waren. Ja.
Oh, krass.
Da halt einfach Menschenauflauf. Egal, Anton war da, saß neben mir, mein Sohn. Ja. Bester Sohn, bester Junge. Und ja, wir haben das zusammen geguckt, ey, und als dann Koulibaly, ne, wir gehen gleich noch näher drauf ein, als er das dann macht, wirklich, es war eine Expert. Tische und Bänke sind geflogen. Ja. Ich fand mich vor diesem Fernseher, wir haben fast diesen Fernseher abgerissen, weil da irgendwie 15 Mann in so einer Menschentraube hin und her sprangen, rauf und runter sprangen. Anton, ich meine, du hast ihn gesehen, der ist mittlerweile einen halben Kopf größer als ich und durchtrainiert ohne Ende, springt mir auf den Rücken und Koulibaly, Koulibaly. Ey, wirklich, es war Ekstase, wirklich unfassbar, wie es nur der Fußball kann und vielleicht auch nur Werder Bremen und diese Geschichte. Ey, war das schön. Danke für diesen Moment.
Ja, und der gesamte Kontext ist ja das, was die Geschichte halt noch umso unglaublicher macht.
Ja.
Mit diesen, ich meine, weil der hat ja nun alleine Koulibaly hat ja in diesem Spiel nun an Emotionen alles mitgenommen, was du mitnehmen kannst, ne?
So, und an dieser Stelle muss ich nochmal sagen, der Zucker ist alle, aber ich habe ja noch ein bisschen Süßstoff besorgt, wenn du mal eben wenn sie sich mal kurz unten freimacht, nochmal für diesen Titel, weil From Zero to Hero.
Ja.
Ist ja nun wirklich, also
passt auch
variabel
da
einsetzbar, denn es ist ja nicht nur das Finish von Clemens Fritz gewesen, von Don Clemens, sondern es ist ja auch, also was Karim the Dream, Karim the Dream from Zero to Hero, wie Arsch auf Eimer, mein Freund,
nimm und
diesen Süßstoff.
Und wirklich, ne, es kann ja, also muss man sich mal vorstellen, ne, 18 Jahre, erstes Bundesligaspiel von Anfang an im ausverkauften Weserstadion, ja, gegen den Vizemeister, ja.
Der und Junge dann, sieht aus wie ein Kumpel von Anton mit so einem Babyface, weißt du, so ein Körper wie Toni Yeboah, aber da oben drauf so ein Kindergesicht.
Ja, und Gott, und dann und dann wirklich das Spiel zu beginnen nach 5 Minuten mit dem Fehlpass, der den Gegentreffer einleitet, ne?
Ja.
Der Arme, ey, ich bin wirklich, ich saß ja wieder auf meinem Platz da, Südtribüne, ey, ich bin wirklich, ich hab so mit ihm gelitten, ne? Und er hat ja auch so lange gebraucht, um das abzuschütteln, also beziehungsweise, lang gebraucht, ist Quatsch.
Doch, hat er, ich finde, also du konntest die Angst riechen.
Ja, aber er hat trotzdem mutig weitergespielt, ne? Er hat weiter immer wieder Diagonalbälle gespielt und so, ne?
Absolut, ne, will ich, aber natürlich hat er erstmal Angst gehabt. Ey Mann, und was wäre das denn, das wäre doch kein Mensch, wenn er da nicht wirklich einen Streifen in der Hose hat damit, wenn er damit anfängt. Also alleine, vielleicht nochmal ganz kurz Schritt zurück, ich fand schon krass, als die Aufstellung kam, dass er dass Horst in diesem Spiel Heimpremiere und in dieser angespannten, wie gesagt, draußen die Mistgabeln, spiegelten sich schon in der Sonne, und es wurden kleine Fackeln geschnitzt, und was macht er gegen Bayer Leverkusen, bleibt Leo mal auf der Bank, erstmal. Genau. Da stelle ich mal den kleinen Šović
auf die Doppelsechs.
Bambi mal auf die Doppelsechs. Und da hatte ich wirklich, da habe ich einen Verbandskasten aus dem Auto geholt, weil ich mir vorgestellt habe, der erste Zweikampf, gegen Robert Andrich.
Ja, gegen Andrich, genau.
In der Mitte, das ist wie so ein Tyrannosaurus Rex gegen Bambi.
Ja.
Und dann gab es ja auch gleich erstmal so einen Zweikampf in der ersten Halbzeit, wo Andrich zu spät kommt, zwar irgendwie den Ball spielt, aber dabei Šović auch seine kleinen Streichholzbeinchen und der erstmal 7 Meter weit weggeflogen ist.
Ja, genau.
Ja,
aber auch sofort wieder aufgestanden.
Digga, und wie mutig ist denn die Aufstellung?
Ja.
Und wie mutig hat dieser Junge gespielt?
Ja.
Der hat es in der Mitte zu tun, zusammen mit Senelinen und Schmid, gegen das Dreieck Andrich, Alex, Garcia und Tillmann.
Mhm.
So.
Ja.
Er ist der Spieler mit, ich glaube, 94% Passquote.
Ja.
Niemand hat exakter und sicherer die Bälle verteilt bei Werder Bremen und ich glaube auch auf dem ganzen Platz nicht, wie dieser kleine Zauberjunge.
Ja. War im Übrigen auch der Eindruck im Stadion. Also hat da wirklich einen guten Eindruck hinterlassen. Aber überhaupt, ne? Also ich fand gerade auch mit dem unter dem Eindruck dieses Chancenlos-Spiels gegen Frankfurt, ja, war das einfach von Anfang an eine couragierte Leistung. Und Koulibaly, wirklich, kann man halt eben auch sagen, demonstrativ, ne, er verschuldet das Gegentor in der 5. Minute und die gesamte Mannschaft, mehr oder weniger, ist die gesamte erste Halbzeit damit beschäftigt, ihn nicht fallen zu lassen.
Richtig.
Ne, sie klatschen ihn ab, sie loben ihn selbst bei einem einfachen Ball ins Aus, ne, und sind wirklich mental bei ihm. Und es ist einfach ein total geiles Zeichen dafür, dass sich da mental nicht entscheidend was zum Negativen verändert hat.
Exakt. Und das hat mich auch so. Und das Stadion trägt ihn auch.
Ja, genau.
Ja? Und das war ja auch noch ein Ding, ne, wo sich auch so ein Call von uns bestätigt hat. Wir werden viel verzeihen müssen. Ja? Und man sagt dann immer, ja, die müssen dann auch mal Fehler machen dürfen und so. Das lässt sich immer leicht sagen. Ja, das sind dann dieselben Leute, die dann aber sehr schnell die Geduld verlieren, wenn dann wirklich mal Fehler passieren. Ja. Ja, das muss man dann halt auch aushalten. Und das war wirklich ja genau die self-fulfilling prophecy, die dann eingetreten ist. Du wirfst den rein und die starten couragiert und so. Und dann macht er natürlich diesen Fehler. Und natürlich ist das ein Unterschied Jugend- und Herrenfußball, wie er diesen Ball spielt, wie der dann verloren geht zum 0-1, weil er völlig das Tempo unterschätzt, ne, des Gegenspielers, dass der da reinläuft. Ne? Dass die Räume im Jugendbereich, also dass schneller geschaltet und schneller gelaufen wird vom Gegner, ne? Das war, glaube ich, die Ursache, ne? Das hat er, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Das war halt die Ursache für diesen.
Das ist ja ganz normal, ja, genau.
Für diesen, ja, ist halt ganz normal, aber passiert so, ne? Und genau, ich will ja nur auf deine Gesprächskarte einzahlen, ne? Aber ich finde es halt wirklich, ne? Und das ist wirklich genau das, womit du Horst ja schon zitiert hattest, ey, Angst haben müsst ihr vor Krieg.
Ja.
Ja? So. Ja. Geht da rein und das war wirklich, wirklich großartig.
Ja, und so haben sie es halt eben auch gespielt und das ist halt das beste Zeichen dafür, ist halt, wie Koulibaly aus der Halbzeit kommt, ne?
Ja.
Und er spielt eine so gute, konzentrierte, sichere zweite Hälfte im Vergleich zur ersten. Ja.
Ja.
Und das ist einfach ein weiteres Zeichen dafür, dass es gut funktioniert. Gut, zur Wahrheit gehört halt auch, eigentlich fallen alle drei Gegentore durch individuelle Fehler, muss man ja mal sagen.
Ja, ja? Das sagt er ja sogar Schick, sagt er ja auch danach. Wir kriegen alle Tore geschenkt.
Ja, genau. Und das ist dann schon etwas, wo du dann auch denkst, okay, muss man sich Sorgen machen. Auf der anderen Seite, nochmal, das darf man ja auch immer nicht vergessen, absolute Rumpftruppe, null eingespielt in der Konstellation, ne? Das kann halt dann auch mal passieren, so.
Ja, und klar muss man sich Sorgen machen wegen individueller Fehler, ja. Richtig. Ja. Das ist die Story gerade. Ja. Ja, und das wissen wir aber seit dem Sommer. Wir müssen diese Fehler verzeihen. Und muss man sich deswegen Sorgen machen? Ja, wenn man nur aufs Ergebnis guckt, muss man sich darum Sorgen machen, wie man gesehen hat. Ja. Passiert das? Ne?
Ja.
Guck aufs 0-1, so, ne? Aber du siehst halt auch, wie kleine Entwicklungsschritte zum Beispiel diese Jungs bestärken und obviously Koulibaly wird da viel rausziehen, sprechen wir gleich nochmal ein bisschen ausführlich, aber denk an Mio Backhaus, die ersten 10 Minuten in Frankfurt, Flutschfinger, ne? Ja. Wann komme ich raus und so, setze ich mich durch bei einer Ecke im Fünfer, ey, von dieser Unsicherheit gegen Leverkusen nichts mehr zu sehen, nichts.
Nee, nichts zu sehen und da auch, also er hat jetzt wenig gehabt, um sich auszeichnen zu können, muss man auch sagen, aber er macht halt keine Fehler mehr, ist gut im, 2-3 Mal gut im Rauslaufen gewesen, ist mir auch aufgefallen. Ja.
Richtig, also, und war kein Angstfaktor mehr.
Ja, ne? Genau.
So, klar, Koulibaly war wieder einer, ey. Und wie viel Glück hat er dann in der Nachspielzeit, erste Hälfte,
wirklich?
Da spielt er ja nochmal so einen Katastrophenball. Ja.
Und er legt ihn sich zu weit vor und verliert dann den Zweikampf. Ja, genau.
Richtig. Auch da unterschätzt er wieder völlig das Tempo.
Ja,
ne? Genau. Weil im Jugendfußball, da trauen sich die meisten Gegenspieler an ihn, den besten Verteidiger, der Jugendliga, gar nicht ran.
Ja,
und wenn, dann schiebt er einen Arsch raus und der andere 17-Jährige fällt 2 Meter.
Ja.
So. Und aber nicht im Männerfußball.
Nee.
Das ist leider gar nicht.
Ja.
So, ne? Und wie viel Glück er da hat, der geht an die Latte.
Ja.
Und so, und dann gab es ja schon Diskussionen, den muss man rausnehmen. Ja. Nein, den muss man eben nicht rausnehmen.
Nee. Und Steffen hat dann ja im nach dem Spiel im Interview noch erzählt, nee, ich habe in der Halbzeit jetzt gar nicht groß mit dem geredet. So, ne? Die wissen, dass ich ihnen vertraue und da muss ich jetzt auch gar nicht groß mit ihnen reden. So.
Ja.
Und das macht er dann wirklich, dann spielt er wirklich eine so gute zweite Hälfte, ne? Richtig. Und das ja, obwohl ihm dann auch noch sein erfahrener Nebenmann ab der 60. fehlt. Ja.
Ja.
Da sind wir dann wieder. Jetzt haben wir natürlich das 2-1, sparen wir natürlich aus, der Elfmeter, das macht ein Bangula auch so gut, ne?
Ja.
Dass er da wirklich mit so viel Zug in den 16er kommt und es bleibt ihm ja gar nichts anderes übrig, als ihn umzuwärmen. Überhaupt, ein Bangula hat ein so beeindruckendes Spiel gemacht. Der ist ja auch körperlich so auf der Höhe.
Tut mir leid, und auch der Rack hat auch defensiv.
Ja.
Achte mal darauf, welche Wege der nach hinten macht und wie gut der Passwege zustellt und so weiter. Ne? Also der hat ja Teller da teilweise mit verteidigt.
Ja.
Und also das ist ein richtig wertvoller Spieler. Und ich fand bei dieser, also vor allem bei dieser Elfmetersituation, ne, da siehst du wirklich, dass der Mann, warum der 10 Millionen gekostet hat, weil der ist halt technisch einfach ein Upgrade.
Ja, genau.
Der geht mit Tempo in diese zwei Spielereien, will irgendwie in den 16er. Ne? Stell dir dieselbe Szene von Justin Jinma vor.
Ja.
Ne? Da klebt der Ball halt nicht am Fuß.
Ja, genau.
Und ne? Der hat ja auch direkt, das Tempo, aber den Ball nicht.
Und er hat ja dann direkt nach dem Elfer hat er ja auch noch diese Signature-Move-Szene, wo er den Ball links draußen bekommt, nach innen zieht und dann mit dem Schlenzer ins lange Eck abschließt, ne, und der wirklich nur einen Hauch vorbeigeht, ne?
Ja.
Ja, an dem werden wir auch noch so einen Spaß haben, wenn der noch mit mehr Ballern zusammenspielt und dann da auch noch eine gewisse Routine reinkommt, Alter.
Und der in den Abläufen drin ist, ne? Wir hatten das ja gesehen, auch in Frankfurt und so, dass da immer noch, und auch zu Anfang in Leverkusen, dass der logischerweise immer noch, wenn er den Ball kriegt, kurz den Kopf heben muss.
Ja.
Wo spiele ich ihn jetzt hin? Was war nochmal das nächste jetzt und so?
Ja.
In dieser Automatismen, ey, jetzt, wenn du jetzt eine Woche Zeit hast, das nochmal einzustudieren und wenn der vor sich einen Boniface hat, der mit Arsch raus ihm die Räume freiblockt, der die Bälle klatschen lässt mit rechts und mit links, der die Innenverteidiger rauszieht mit einer Bewegung.
Ja.
Ey, da krieg ich Fantasien.
Ja, wirklich. Also da bin ich auch mal sehr gespannt. Freue ich mich tierisch drauf.
Wirklich richtig gut. Und das hatte wirklich, also dieses Spiel, es waren wirklich Heldengeschichten.
Und man erkennt schon Steffens Handschrift, oder?
Wahnsinn. Ja, klar erkennt man die. Die hat man ja sogar schon in Bielefeld erkannt, fand ich. Nur da sah es halt alles noch ein bisschen nach Kinderballett aus, so. Und jetzt nimmt das langsam Züge an. Wir haben uns jetzt da reingerettet in diese Länderspielpause. Boniface soll heute kommen und dann auch nicht zur Nazio, sondern hier trainieren.
Ja.
Wobei wir ja mittlerweile auch wieder wahnsinnig viele Nationalspieler haben, scheinbar.
Ja, so relativ viele sind weg, ja.
Ne? Und auch das so ein kleines Zeichen, wo diese Trippelschritte beziehungsweise kleinen Etappen, die man sich vornimmt bei der Entwicklung kleiner Spieler, Mio Backhaus U21 nominiert und vermutlich oder könnte gut sein, dass er da die Nummer 1 wird.
Ja, mal gucken. Also auf jeden Fall nominiert. Habe ich mich auch drüber gefreut. Und ansonsten sind eben auch Schmiedi und so sind noch weg. Also Gründi bei den Österreichern,
Ich glaube, Bangula ist Belgien U21.
Ja.
Nazio.
Ja.
Auch so viel nochmal zum Thema Kaderwerte schaffen.
Ja.
Ja. Also das kann schon alles wirklich richtig gut aussehen. Ne? Ja. Stay, meintest du ja auch, fährt auch nicht zur Nazio, sondern konzentriert
hat schon wieder anteilig mit der Mannschaft trainiert heute, was der erste Schritt ist.
Ja, hat jetzt 2 Wochen Zeit, sich wieder auf fit zu machen. Der ist dann auch wieder eine Option. Also das sieht schon alles richtig gut aus.
Ja, toi, 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 müssen wir mal abwarten. Das hat sich dann, ist ja dann auch wieder eine geile Geschichte. Irgendjemand schrieb das auch so geil, ne? Oh nein, Schmidt hat ein Tor gemacht, ja? Wenn du da mal an die Premierenauftritte von Alvero und Malatini denkst, die haben auch beide in ihrem Premierenspiel getroffen.
Und dann
ist
auch,
die Karriere ein bisschen den Berg runtergegangen. aber wer mir auch gut gefallen hat, war Lienen.
Ja.
Lienen hat noch eine so eine geile Hackenablage auf Top gehabt? War das Top?
Nee, die Hackenab, Geht die nicht nach außen, diese
Handlage? Nee, die geht auf zentral und dann kommt ein direkter Abschluss.
Ja, kann sein, ja.
Und ich weiß es nicht mehr genau. Und da hat ja auch Sugawara noch diesen 35-Meter-Strahl gehabt, den Flecken nicht festhalten kann.
Ey, der ja überhaupt, ey, was für eine Maschine.
Ja.
Ey, wirklich. Ein Präzisionsgerät.
Ja. Und du hast, Fritz meinte nach dem Spiel, ich glaube, der hat keinen Fehler gemacht.
Wirklich, wirklich. Also Stabilisator mit 3 Trainingseinheiten.
Ja, und ich meinte noch zu dir, vor dem 2:0 fand ich, sah ja nicht so gut aus. Da meintest du, das war aber auch Starks Ding. Muss Stark sich als Captain und erfahrener Führungsspieler in der Situation anders verhalten?
Naja, ich glaube, das war wirklich so der klassische Scheuermann hinten noch. Irgendwo habe ich das gelesen, dass Stark meinte, er hat angezeigt, dass die komplette Kette nach links schieben soll.
Ja.
Ja, weil Leverkusen irgendwie, ich glaube, die hatten Abschlag, ne? Tabsoba.
Ja, genau.
Und praktisch auf unserer linken Abwehrseite, also auf deren rechter offensiven Seite, hatten sich so 2-3 Leverkusener angeboten.
Ja.
Und Stark hat dann wohl gewunken und gerufen, dass sich die ganze Kette nach links verschieben soll. Aber Sugawara hat es nicht gehört und hat nicht mit geschoben.
Und dann dadurch ist da das Loch entstanden.
Exakt, dadurch kam halt diese Gasse. So, das kann man jetzt keinem vorwerfen, Wenn Stark das sieht und stehen bleibt, ist das Loch in der Mitte.
Ja, aber ich meine, muss er denn im 16er runtergehen?
Ja, das ist
mit gelber Karte?
Ja, eigentlich nicht. Also ich glaube, da hieß es, er hätte nicht mehr stoppen können.
Ja, okay.
Aber er war ja auch ein bisschen angeschlagen, ne? Ich fand halt auch, vielleicht haben ihm auch so 5-10% gefehlt. Mhm. Auch vor dem 0-1. Ne, klar, Fehler Koulibaly, wo dann Teller durchgeht bis zur Grundlinie, ne? Da lässt sich Stark halt auch abschütteln und kommt nicht richtig in den Zweikampf und kommt da halt auch nicht mehr richtig ran und so, vielleicht fehlten ihm auch so, weiß ich nicht. Aber es passt wieder in unsere Serie, Fehler können auch die Erfahrenen machen.
Ja. Ey, und tut mir leid, für mich hat das Spiel gedreht, wurde ja wirklich durch diese Wechsel, durch dann letzten Endes doch durch die Wechsel, ne? Ey, Leo wieder so sackstark, als er auf den Platz gekommen ist. Alvero kommt für die Innenverteidigung und spielt, als hätte er nie was anderes gemacht.
Ja.
Und Keke Top Ballbehauptungsmaschine, Alter. Ey,
wirklich, es hat wirklich, also wenn man sich das überlegt, das ist halt ein bisschen wie bei den Teufelskickern. Weißt du, wo der dicke Michi dann ins Tor musste dann irgendwann. Aber alle diese Leute, jeder Einzelne hat irgendwie in seiner Rolle funktioniert.
Ja.
Jeder hat irgendwie so seinen Impact und das war wirklich so märchenhaft, dass dann auch noch der kleine Karim, der vorher an allem schuld war, ich übertreibe, dass er dann noch zum Helden wird. Ey, wirklich.
Tut mir leid, ne, diese Szene.
Da krieg schon wieder Gänsehaut.
Diese Szene.
Ich weine nicht, wirklich, du weinst.
Dass Linen da die Bogenlampe von Bittencourt per Rückzieher, auf den Kopf bekommt und den ins lange Eck drücken will. Und du siehst, wie Koulibaly am Fünferraum steht und während der Ball in der Luft ist, schon jubelt.
Ja.
Und dann sieht Huch der Klatsch gegen die Latte und sich dann total erschrickt und den Fuß dann auch irgendwie reinhält und dann jubelnd abdreht. So gut, ey.
Aber Gott sei Dank war der Schreck, weil er hatte nur diese Zehntelsekunde. Gut, dass er nicht überlegen konnte.
Dass er nur
reflexartig da irgendwie, Klatsch.
Meine Mom war ja mit, schöne Grüße übrigens, ne? Die war ja das erste Mal seit Ewigkeit wieder im Stadion.
Oh, hat sich genau das richtige Spiel nach dem Spiel.
Es war so geil. Und tut mir leid, meine schönste Anekdote, weil ich so lachen musste, weil ich so gut nachfühlen kann, ne? Arne Zeigler als das 3:3 fällt und er das Tor ankündigt, dann wird ja der Name dreimal geschrieben. Und dann, als er das erste Mal Karim ruft, bricht, du hörst so richtig, wie ihm im Namen vor Aufregung die Stimme wegbricht. Und er dann sagt, Karim! So süß. Das wäre mir genauso passiert. Ich kann es so gut nachvollziehen. Es hat was Menschliches, Herr Zeigler. Schöne Grüße.
Karim, the dream, Olajuwon. Ja, eigentlich, wenn es den Deadline Day nicht gegeben hätte, hätte die Folge geheißen Jugend horcht.
Ja, genau. Jugend horcht, das hätte ich auch sehr gut gefunden, weil es halt eben in diesem Kontext total gut gepasst hätte.
Du hast horcht. mir noch eine Jürgen Dorsch, du hast mir noch eine geile Anekdote erzählt, die man am Fernseher gar nicht so gut sehen konnte. Und zwar meintest du, Skelly Alvaro kam rein und war sofort der Abwehrchef.
Ja, gut, weil er neben Koulibaly gespielt hat, ne? Aber ja, ja, er hat halt die ganze Zeit dirigiert und so. Und der war ja auch einer der ersten Gratulanten für Koulibaly und hat sich wirklich gefreut wie ein kleines Kind, als sie den Ausgleich noch machen. Also ich habe bei dem sowieso, bei aller Kritik und bei allem, oh Gott, ey, der ist ja überhaupt sportlich überhaupt nicht nah dran an der ersten Elf und so, scheint der aber zumindest von allem, was man so sieht, als Mitglied des Teams komplett da zu sein, ne? Anerkannt, ja, nimmt alle in den Arm, ne? Ja.
Und scheinbar auch respektiert zu werden, ne? Wenn Koulibaly. Ja, und der sich dann ja auch, wer weiß, ob es was damit zu tun hat, vielleicht schon, dann ja wirklich von Minute zu Minute gesteigert hat und sicherer wurde, jetzt auch unabhängig von seinem Tor, ne? Halt dann einfach stabiler wurde. Und die ja hinten dann wirklich, gut, Leverkusen, ich sag mal, hat sich jetzt auch nie Ridi reingehängt mehr. Aber trotzdem haben wir ja in Unterzahl weiter unser Spiel aufgezogen. Und die beiden haben da hinten alles abgeräumt. Und Koulibaly hat weiter diese Vertikaldinger gespielt.
Ja.
Und da gesagt, waren auch noch zwei, drei Sachen drin, da ist der Leverkusener selbst so überrascht, dass er den nicht richtig annimmt und der Ball springt wieder zurück, ne? Aber so geil, dass er das durchzieht.
Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Und weil er halt die ganze Zeit von seinem Team darin bestärkt wird. Schmiedi sagt nach dem Spiel über die Leistung von Koulibaly, ich habe zu ihm vor dem Spiel gesagt, nur mutige Spieler werden belohnt.
Ja.
Sei ein mutiger Spieler und genau das hat er gezeigt und ich freue mich tierisch darüber, dass er jetzt uns den Punkt noch gerettet hat.
Ja, ich glaube, Romano sagte, weil ich habe mir, der Satz, der ist mir auch im Kopf geblieben, sagte wörtlich, wenn wir einen mutigen Karim sehen, wirst du ein gutes Spiel machen.
Ja, genau.
Irgendwie so war das.
Ja, genau.
Ne? Und Horst sagte nach dem Spiel, ich habe nicht eine Sekunde dran gedacht, den auszuwechseln.
Ja.
Warum?
Und das spricht auch so für ihn, ne?
Ja.
Oh Mann, ey. Thomas, ja, Alter, was waren da, tut mir leid, ne, jetzt auch auf einem anderen Level zwar als purer sportlicher Erfolg, aber was waren denn das für emotionale 72 Werder-Stunden, ey?
Ey, Wahnsinn. Und deswegen, sagte ich gleich zu Anfang, ein bisschen Demut und ein bisschen Dankbarkeit und ein bisschen Vertrauen und ein bisschen Respekt für das, woran die da arbeiten und was die uns da jede Woche hinstellen, die Werder-Verantwortlichen. In einer, ich sag mal, Zeit, die jetzt, also es gab schon mal leichtere Umstände, um einen Bundesligisten zu führen, ohne sich dem Markt komplett auszuliefern und sich immer noch so ein bisschen treu zu bleiben und mit dieser neuen Idee und jungen Spielern und einem, ja, jungen Trainer in Anführungszeichen, dem jüngsten, ältesten Trainer der Bundesliga, den es je gab, und das alles so zu machen und uns wirklich, das waren wirklich ganz, ganz tolle Momente.
Dankbarkeit hat es mich auf jeden Fall gelehrt. Das war mal wieder eine Bestätigung darin, warum ich diesen Verein seit 40 plus x Jahren liebe.
Ey, Mann.
Echt wieder großartig.
Und das heißt nicht, dass ich in 3 Wochen nicht wieder mit der Fackel vorne auf dem Zaun stehe.
Ja, dann siehst du mich direkt neben dir mit nacktem Oberkörper und krebsrotem Gesicht.
Aber im Moment, ist vielleicht ein guter Moment zum kurz mal zum Fresse halten, zum Durchatmen, zum Genießen.
Das tun wir jetzt, denn ich ziehe jetzt hier einen Strich und danke dir ganz recht herzlich für sehr emotionale Retrospektive, fast 90 Minuten vor allem eines Fußballspiels.
Wer soll sich das denn anhören?
Das war ein Schritt, machen wir halt in zwei Etappen, die sollen sich nicht so anstellen da draußen. So. Wir danken euch fürs Durchhalten, wir danken euch fürs Zuhören, wir freuen uns, dass unsere Folgen euch nach wie vor offensichtlich dranbleiben lassen. Ist ja manchmal auch nicht so schwer, nicht so leicht, meine ich.
Komm.
In diesem Sinne, mein Freund, dir noch einen schönen Tag. Du hast ja Urlaub, du Schwein, Klammer zu. Ja. Ich gehe dann jetzt mal die Mittagspause beenden.
Ach so, ich dachte in die Mittagspause.
Ja, genau. Ihr Lieben, haut rein, wir hören uns wieder. Ne? Und vor Gladbach gibt's auf jeden Fall noch einen Worum-Podcast. Ist zwar noch ein bisschen hin, aber der kommt mit Sicherheit. Also, haut rein,
Ende September kommt auch noch eine Folge mit Publikum.
Ach ja, stimmt ja.
Ha!
Ja. Dazu später mehr.
Dazu
schöner Cliffhanger.
Ganz bald mehr, ihr Lieben. Danke. Danke fürs Hören.
Macht's gut. Ciao. Ciao.